Hallo und schönen guten Abend von mir hier vorn. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt heute Abend. Ein Abend über den Lunik. Also ich habe mir gedacht, wenn wir schon mal in Hütte sind, dann gehört das dazu. Aber was soll ich denn euch über den Lunik erzählen? Eigentlich müsstet ihr mir ja was erzählen. Aber ich habe mich ein bisschen auf den Weg gemacht, recherchiert. Könnt ihr euch noch erinnern? Der Autor und Fotograf Werner Griesch, der schreibt im Oktober 1964 über den Lunik: Hotel mit Weltniveau. In Eisenhüttenstadt ist seit Dezember 1963 das Hotel Lunik, modern und praktisch gebaut, in Betrieb. 110 Betten stehen den Gästen zur Verfügung. Zum Hotelbetrieb gehören ein Restaurant, ein Konzertsaal, eine Bar und eine Weinstube. Und dann habe ich noch was gefunden. Auf einer Silvesterkarte vom Jahreswechsel 1986-87, da gibt es eine hoffnungsvolle Vision. Da steht: und hat's Ihnen hier gefallen, hoffen wir aufs Wiedersehen. Ein Jahr ist schnell vergangen, doch der Lunik bleibt bestehen. Findest du, steht so im Internet. Also damals stand es auf dieser Karte. Und Leute, wie bitter ist es, wenn wir heute daran vorbeifahren oder vorbeikommen. Als ich hierher kam, wusste ich ja nicht, wo ich untergebracht bin. Man hat mir dann gesagt, du schläfst in der Lindenallee. Und dann gucke ich zum Fenster raus und was gucke ich auf die Rückseite vom Lunik? Ich habe noch was gefunden. Ich kann euch das nicht vorenthalten, es hat mich ja gepackt. Der ehemalige Kreisapotheker Klaus Grune, der nun Zeit seines Lebens mit Eisenhüttenstadt verwurzelt ist, der schreibt vor ein paar Jahren diese Vision, also die ich euch gerade von dieser Silvesterkarte vorgelesen habe. Diese Vision wurde zu Grabe getragen. Seit der Wende dümpelt der einst so beliebte und die Stadtmitte der denkmalgeschützten Stadt Eisenhüttenstadt und das flairbestimmende Lunik jahrzehntelang dahin. Innerlich ausgeraubt und verblutend, äußerlich pockennarbig und mit Riesenplatten rundrum vernagelt und verschraubt, sind keine Zukunftschancen ersichtlich. Fast 2,5 Jahrzehnte mutet man Gästen und Bürgern zu, diesen Anblick hinzunehmen. Ein Abriss wird der Stadt ein wichtiges Organ entreißen. Was wird denn alles hinterherpurzeln? Der Lunik hätte gerettet werden können und hätte allseitige Zuwendung erfordert. Und am Ende, da fragt er: wer alles trägt hier Verantwortung und Schuld? Und die meisten, die jetzt hier mit im Zelt sitzen, die kennen ja dieses Hin und Her der vermeintlichen Investoren, die zähen Verhandlungen und diese undurchsichtigen Eigentumsverhältnisse. Wisst ihr, ich bin kein Hüttstädter. Ich bin nicht hier aufgewachsen. Und obwohl ich 16 Jahre meines DDR-Lebens DDR-Kind war, bin ich kein Kind des Sozialismus. Aber es schmerzt mein Herz, wenn ich den Lunik sehe. Nehmt ihr mir das ab? Leute, es geht mir in diesen Tagen nicht um gut eingesetzte Rhetorik. Ich komme nicht hierher, um euch die Taschen voll zu hauen. Sondern uns alle bewegt ein Herzensschmerz. Ein Herzensschmerz, der hier in eurer Stadt quasi sichtbar wird. Und vielleicht steht ausgerechnet das Lunik deshalb noch da. Dass es uns an diesen Herzensschmerz erinnert. Man braucht nicht die Geschichte des Lunik von 1963 bis 1989 zu kennen. Es reicht der heutige Anblick. Und all diejenigen, die jetzt im Livestream zuhören, na, die sind ja schon mal im Internet, die können ja nachher mal nachschauen. Man findet genug Bilder von diesem Hotel. Man muss nicht eine persönliche Geschichte mit dem Lunik haben, so wie Klaus Grune, um zu erkennen, das hier, das ist wirklich ausgeraubt, ausgeblutet, trägt Narben, ist vernagelt und hat eigentlich keine Zukunft mehr. Und doch, so tot alles erscheint, wenn der Lunik nicht mehr stehen würde, die letzte Hoffnung wäre genommen. Und für alle ist klar, das wäre dann wirklich das endgültige Aus. Aber wer würde denn noch einen Pfifferling für dieses Gebäude einsetzen? Würdest du es machen? Ist es dafür nicht zu spät? Ist es denn überhaupt möglich, es aus den Klauen eines scheinbar gelangweilten Investors zu entreißen und rauszukaufen? Und dann bleiben ja auch noch die Fragen nach der Verantwortung und der Schuld. Nun, es müsste jemand geben, der sich die Dinge wirklich mal auf die Fahne schreibt. Es müsste jemand geben, der alles in seiner Macht Liegende einsetzt. Es müsste jemand sein, der voller Hoffnung und Tatendrang auftritt und hoch motiviert ist und damit ein Zeichen setzt und sagt, es ist noch nicht zu spät. Es müsste jemand sein, der durch sein Angebot alle Besitzrechte klar macht und die Gegenseite zu nichts anderem fähig ist, als zu kapitulieren. Es müsste jemand sein, der Verantwortung übernimmt und die Schuldfrage regelt. Daran wird alles liegen. Erfolg oder Niederlage, Gewinn oder Scheitern, neues Leben oder die völlige Verwüstung. Gestern Vormittag war ich im Rathaus hier in Eisenhüttenstadt. Ich mache das immer so, wenn ich in die Städte und Gemeinden komme im Land, wo wir mit unserem Zelt hinkommen und zu Gast sein dürfen, dann möchte ich immer gern ein Gespräch mit unserem Gastgeber führen, damit ihr wissen, wer eigentlich in ihrer Stadt ist. Und mir liegt es immer daran, in Erfahrung zu bringen, was eine Stadt und die Verantwortlichen bewegt. Wisst ihr, Christen sind nicht zum Selbstzweck auf dieser Welt. Christen haben sich um das Wohl einer Stadt zu kümmern. Das kannst du nachlesen in Gottes Wort, in der Bibel. Christen haben ihrer Stadt Frieden Gottes zu wünschen, zu erbitten. Allerdings, jede Stadt hat auch eine hohe Verantwortung, also jeder Einzelne. Denn wo die Christen abgelehnt werden, dann sollen sie den Frieden dieser Stadt, den Frieden Gottes, wieder nehmen. Nun, ich kann euch sagen, wir haben im Rathaus offene Türen erlebt. Wir konnten im Rathaus für diese Stadt beten. Auch für den Lunik. Denn in dieser Welt, und das erleben wir in diesen Tagen auch hier in eurer Stadt, wie in so vielen Städten und Dörfern im Land, es gibt wenig Hoffnung. Es gibt wenig Hoffnung. Aber mit Gott gibt es neue Hoffnung. Denn Gott liebt diese Stadt. Gott liebt die Menschen dieser Stadt. Gott liebt jede einzelne Person dieser Stadt. Gott liebt dich. Und Gottes Wort lässt es uns wissen. Hör dich an, was aufgeschrieben ist. Die Liebe Gottes hat Geduld. Diese Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf und ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos und sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Diese Liebe verliert nie die Beherrschung und sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt diese Liebe. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Diese Liebe, Gottes Liebe, vergeht niemals. So ist die Liebe Gottes für diese Stadt. So ist die Liebe Gottes zu uns Menschen. So ist die Liebe Gottes zu dir ganz persönlich, zu jedem. Ich möchte dir jemand vorstellen. Das da, was gleich erscheinen wird, das ist das Kuscheltier von einem meiner Söhne. Und er liebt dieses Kuscheltier. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, das gibt es überhaupt nicht wieder, dieses Bild, wie das Ding in Wirklichkeit aussieht. Also völlig zerpflückt und zerrupft, das fällt auseinander. Das kannst du nach innen wendig öffnen, da fällt das Inwendige heraus. Es hat eigentlich überhaupt keinen Nutzen. Es ist unansehnlich, kaputt, es zerfällt. Und ich muss euch sagen, es gibt viel schönere, neuere, in Hülle und Fülle. Was gibt es mehr als Kuscheltiere auf dieser Welt? Aber mein Sohn, und mittlerweile ist er ein erwachsener Mann, ein junger Mann, der will nur das. Der will kein anderes. Warum? Nun, er liebt es. Von Anfang an. Und seine Liebe ist über die Jahre nicht geringer geworden, im Gegenteil. Seine Liebe ist nur noch von Jahr zu Jahr größer geworden. Und da ändert der Zustand überhaupt nichts dran. Ich rede gerade von der Liebe meines Sohnes zu seinem Kuscheltier. Aber du bist in Gottes Augen doch kein Kuscheltier. Sondern Gott sieht in dir sein liebenswertes Kind. Gott liebt dich. Sein Herzensanliegen bist du. Du musst nicht erst etwas sein, damit du geliebt bist, damit sich für dich jemand aufopfert und in dich investiert. Leute, ich weiß nicht, ob sich jemals ein Investor für das Lunik findet. Aber ich weiß, dass Gott selber in dich investieren will. Und diese Tage hier jetzt in Hütte sind ein sichtbares Zeichen dafür. Ich weiß nicht, mit wem du dein Leben vergleichen würdest. Es muss ja nicht diesem Lunik gleichen. Aber wer du auch immer bist, wie dein jetziger Zustand ist, deine Lebenslage, wie zuversichtlich oder hoffnungslos du in die Zukunft blickst, für Gott bist du alles wert. Alles. Und für ihn ist es noch nicht zu spät. Als wir im Frühjahr unterwegs waren mit dem Zelt, da waren wir in Borna gewesen, südlich von Leipzig. Und am zweiten Abend kam Siegfried zu mir. Siegfried ist Anfang 60 und er erzählte mir von seiner DDR-Vergangenheit. Also eine ganz normale DDR-Vergangenheit, ohne viel Aufsehen. Und so sprach er auch von seiner Gottlosigkeit. Es war ja nichts Unübliches. Und dann erzählte er mir, dann starb sein Freund. Und er war so hilflos. Und eines Tages, mit über 60 Jahren, da kommt er an so einer kleinen Gemeinde vorbei, so wie die Gemeinden, die sich ja vor uns gerade vorgestellt haben. Und da hat er allen Mut zusammengenommen und ist da reingegangen. Und es war wirklich jemand da. Und dann fragte er den Pastor, kannst du für mich und meinen Freund beten? Und der Pastor hat geantwortet, das will ich gerne machen. Aber vorher komm zur Bibelstunde. Und dann wollen wir für dich beten. Und Siegfried ging zu dieser Bibelstunde. Seine erste nach 60 Jahren Gottlosigkeit. Und er kam wieder. Und immer wieder. Und im Frühjahr sagte er mir, weißt du, wenn du anfängst, in der Bibel zu lesen, also das merkt doch jeder, dass das wahr ist. Und im Sommer hat er sich taufen lassen. Denn Gott ist für Siegfried. Egal, was da bisher in seinem Leben gelebt hat. Und Siegfried bekennt, weil Gott doch für mich ist, deshalb bin ich auch für ihn. Ich will mich ihm anvertrauen. Im Bild ist es so, als ob Gott selber sagt, Leute, ich kaufe den Lunik, das ist es mir wert. Das Hotel ist in die Fänge von finsteren Machenschaften geraten, die es ruiniert haben. Es ist ausgeblutet, verletzt. Aber bei Gott geht es nicht um das Lunik. Bei ihm geht es wirklich um dich. Dein Leben. Ein Leben, das ein Spielball der Mächte ist, die in dieser Welt toben. Und wir treffen auf so viel Verbitterung in dieser Stadt. Menschen, denen alles genommen worden ist. Ihre ganze Vergangenheit, ihr halbes Leben ist ihnen genommen worden und keiner kümmert sich. Aber Gottes Wort macht es sehr konkret. Er sagt, wir sind wirklich ein Spielball der Finsternis, des Todes, des Teufels, der nur einen Sinn hat, jedes Leben in den Ruin zu treiben, so wie das Lunik. Aber Gott ist das nicht egal. Das Leben ist Gott nicht egal, er hält dagegen. Denn Gott will nicht, dass auch nur ein einziges Leben so endet wie das Lunik. Und so setzt Gott alles ein. Nicht um das Lunik zu kaufen, aber um dein Leben aus den Fängen der Finsternis, der Gottlosigkeit und des Teufels zu kaufen. Und der Kaufpreis war hoch. Er setzt das Leben seines einzigartigen Sohnes dafür ein. Der Sohn Gottes, Jesus, übernimmt die Verantwortung, erklärt alle Schuldfragen ein für alle Mal für dich. Weißt du, als das vor 2000 Jahren geschehen ist, dieses Handeln von Gottes Sohn, als der Gottessohn Jesus an einem Holzkreuz für die Menschheit jämmerlich verreckte, um sie freizukaufen. Da gab es einen jungen, talentierten und gebildeten Mann mit dem Namen Paulus. Und ich nenne ihn der Einfachheit halber heute Abend einfach mal Paul. Dieser Paul, so berichtet uns Gottes Wort, war ein anständiger Mann. Er war ein gläubiger Mann. Ich will euch auch verraten, an was er glaubte. Er glaubte daran, dass seine bisherige Lebensüberzeugung die richtige ist. Daran glaubte er. Aber was er überhaupt nicht glauben konnte, war, dass Jesus irgendetwas mit seinem Leben zu tun haben könnte. Er konnte nicht glauben, dass er nun ausgerechnet diesen Jesus brauchen sollte oder irgendjemand brauchen sollte. Und er konnte sich auch nicht vorstellen, dass das stimmt, was von diesem Jesus erzählt wurde. Dass da also einer am Kreuz gestorben ist, um ein Leben aus der Finsternis herauszukaufen, um es anschließend zu entkernen und dann zu investieren und neu zu machen. Und weil Paulus ein überzeugter Mensch war, voller Leidenschaft für seine Sache, da kämpfte er mit aller Macht gegen die Jesus-Anhänger. Und dem, was sie sagten und glaubten. Und so machte Paul Nägel mit Köpfen. Und er ritt mit Haftbefehlen in der Satteltasche von Jerusalem nach Damaskus. Und da kannst du nachlesen, dass mit dem Paul etwas passierte, was so vielen schon passiert ist. Er hat eine Begegnung mit Jesus. Obwohl Jesus schon gar nicht mehr auf dieser Welt war. Und jetzt in diesen Tagen geschieht das schlicht und ergreifend hier mit diesem Zelt oder in diesem Zelt oder bei denjenigen, die jetzt zuhören. Wir, die wir in diesen Tagen diese Veranstaltungsreihe durchführen, wir sind quasi wie Botschafter an der Stelle von Jesus und erzählen dir von der Liebe Gottes, die er zu dir hat. Und wir erzählen dir von seinem Investpaket, das Leben seines Sohnes für dich. Und weißt du was? Ich kann deine Skepsis verstehen. Wenn zu euch nach Hütte jemand kommt und euch einen Höchstpreis für den Lunik bietet, ihr werdet skeptisch. Ihr werdet denken, der nutzt doch auch wieder bloß das Ding für seine Sache. Da denkt doch der Nächste schon wieder bloß an sich. Aber weißt du, Gott hat keinen Nutzen, wenn er seinen Sohn für diese Menschheit hingibt. Glaubt mir, ich bin vierfacher Familienvater. Aber ich käme niemals auf die Idee, meine Kinder für diese Menschheit hinzugeben, zu opfern. Niemals. Aber Gott tut es. Für jeden Menschen. Für jeden Menschen. Seinen einzigartigen Sohn. Und der Grund? Aus Liebe. Wenn jemand aus Hütte das Lunik kaufen könnte, hier von euch, dann doch nur aus einem einzigen Grund. Aus Liebe. Es würde jemand machen, der daran hängt und sagt, das gebe ich nicht auf. Es ist aller Einsatz wert. Und so denkt Gott über dich, über jedes Menschenleben. Und so war es eben auch damals mit unserem Paul. Allerdings nimmt es den erstmal total aus dem Rennen. Der weiß, als er Jesus begegnet, als er das erlebt, obwohl ja Jesus gar nicht mehr da war, er so aber merkt, dass Jesus in dem Moment da ist. Da weiß er nicht mehr, was hinten und vorne ist. Da hat er echt dran zu knabbern. Er könnte es nachlesen. Er wird blind. 3 Tage konnte er nichts sehen, nichts essen und nichts trinken. Und wisst ihr, das ist Realität bis heute. Wer dem Sohn Gottes, Jesus, wirklich begegnet, wer sein Reden, seine Absichten, seinen Willen erkennt, dem geht nicht immer nur ein Licht auf, sondern da kann es sein, dass erstmal alle Lampen ausgehen. Kein Durchblick mehr. Und manches einfach, entschuldigt heute Abend die Ausdrucksweise, zum Kotzen. So kann es dir gehen, wenn du eine Begegnung mit Jesus hast. Aber dann macht Paul etwas sehr Erstaunliches. Obwohl er bisher mit dem Gottessohn Jesus absolut null anfangen konnte, stellt er eine Frage, die ebenso für Hütte, das Lunik und dein Leben von größter Auswirkung sein kann. Er fragt, Herr, wer bist du? Getraust du dir das? Diese Frage voller Ehrlichkeit mal zu stellen? Herr Jesus, wer bist du denn eigentlich wirklich? Zeig mir in meinem Leben, wer du bist. Wenn es dich gibt, dann zeige mir, was du mit Hütte, mit dem Lunik und vor allem mit meinem Leben zu tun hast und vorhast. Nun, das, was damals passierte, das war vielleicht erstmal ein bisschen enttäuschend. Das normale Leben. Denn statt einem Engelchen, das aus dem Himmel kam, kam zum Paul nur so ein Bibelantwortenmann, so wie halt hier. Das war der Hananias, für uns heute Abend der Hans. Ich kann euch verraten, der Hans hatte sich das nicht rausgesucht. Das war so einer, wie wir zwei, Michael und ich. Wer da, was bist du für ein Beruf? Ich verstehe ja vorne nicht. Genau, das ist nämlich ein Industrieelektroniker. Ne? Das ist den sein eigentlicher Beruf. Ich bin ein Zimmermann, Leute. Ja, wisst schon? Und ein Zimmermann. Also, wir suchen uns das doch nicht raus, wisst ihr. Ich habe es euch doch gestern Abend schon erzählt. Wir sind ganz normale Menschen. Mit dem ganz normalen Alltag, den du erlebst, mit all diesen Hürden und all dem, was im Leben eben das Leben so mit sich bringt. Bloß eben, dass unser Alltag ein bisschen anders ist als deiner. Aber ansonsten ist er gleich. Wir suchen uns das nicht raus. Aber Jesus spricht Leute an. Mich am 17. März 1993. Ich kann es immer wieder bloß erzählen. So eine Veranstaltung wie heute Abend. Und da wusste ich, Gott meint mich. Gott spricht mit mir. Ich hatte eine Begegnung mit ihm. Manch einer, da kann es überhaupt nicht glauben, dass ich vor Leuten stehe und denen was von Jesus erzähle. Leute, die mich von früher kennen. Aber damals habe ich Antwort gegeben. Jesus spricht Leute an. Den Paul, den Hans, die Lydia, den Andreas und auch dich. Und an jedem Einzelnen liegt das, was er daraus macht. Und dabei ist es völlig egal, was wir bisher getan oder nicht getan haben. Leute, der Paul war ein Christenmörder. Er hat Christen umgebracht, umbringen lassen, ins Gefängnis gesteckt. Aber als der Hans ihm erklärt, dass doch Gott ihn lieb hat, dass Gott das bewiesen hat, indem er Jesus aus Liebe zu Paul und zu jedem Menschen hat sterben lassen, damit wir eben neu anfangen können, da fällt es dem Paul wie Schuppen von den Augen. Und er bekommt wieder Durchblick. Und dieser ehemalige Christenmörder wird einer der größten Christusbekenner. Nach ein paar Tagen, als er wieder auf die Beine kommt, fit wird, da fing der Paul gleich an, von seinem neuen Investor Jesus zu reden. Zu erzählen, den Leuten draußen. Und nichts anderes passiert in diesen Tagen. Wir erzählen von dem, der unser Leben erkauft hat. Und wie wir ihn kennengelernt haben. Wie er in unser Leben investiert hat. Und es immer noch tut. Und wie jeder nur eins bestätigen kann. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Guckt mal die alten Herrenriegel, die hier hinten stand, an. Die haben schon ein paar Meter mehr unterwegs waren die als ich. Aber alle vier sagen sie, das ist das Beste, was du machen kannst. Doch nicht wegen uns, sondern wegen dir. Und es fängt an, wenn du wie Paul sagst, ich will dich, Jesus, wirklich kennenlernen. Nicht nur das, was ich halt immer so von anderen gehört habe. Vielleicht gab es da nochmal eine fromme Oma oder so, die immer ein bisschen komisch drauf war mit dem Jesus. Sondern, dass du es fragst. Dass du sagst, ich will das jetzt selber wissen. Ich mache mich jetzt mal selber auf den Weg und erwarte von dir, Jesus, ehrliche Antworten. Aber vielleicht hörst du jetzt zu oder sitzt jetzt hier und sagst dir, also das mag bei jedem funktionieren, aber bei mir nicht. Nicht bei meinem Leben, nicht bei meiner Lebensweise. Dafür ist viel zu viel passiert, dafür bin ich viel zu schlecht, was auch immer. Dann muss ich dir sagen, dann kennst du diesen Gott, den die Bibel beschreibt, noch nicht. Dann lebst du wie so viele da draußen von deinen eigenen Vorstellungen von Gott, aber nicht wie Gott sich selber beschreibt. In einer anderen Geschichte der Bibel, da wird beschrieben, wie so ein junger Mann, der nun absolut gottlos gelebt hat, auch dieses Angebot Gottes annimmt. Er kommt nicht im Armani-Anzug geschniegelt und gebügelt zurück zu Gott, sondern stinkend und lumpig und voller Schuld. Und Gott nimmt ihn an. Trotz, dass er so runtergekommen ist. Als der da kommt, dieser Lump, da spricht er das aus. Schau mich mal an. Das ist nur gottloses Leben. Ich bin es nicht wert, dass du auch nur irgendwas für mich tust. Aber Gott umarmt ihn. Wie ein liebevoller Vater, der seinen Sohn verloren hatte. Jetzt ist er endlich wieder da, heimgekommen. Er umarmt ihn so, wie er ist, stinkend vom Schweinemist, aus dem er kam. Und dann investiert er in ihn. Dann kleidet er ihn neu ein. Stattet ihn mit den besten Dingen, die er hat, aus. Er investiert das Beste in diesen Lumpen, weil er in ihm etwas anderes sieht. Eben nicht ein Lump, sondern sein geliebtes Kind. Und so will Gott in jeden Menschen investieren. Auch in dich. Der Paul, der Christenmörder, der schreibt es später mal auf. Der schreibt, wenn also jemand mit Christus verbunden ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das heißt, etwas ganz Neues ist entstanden. Was früher war, ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Und jetzt liegt es ganz allein an dir. Ob du das zulässt, ob du das willst, ob du Gott als Investor deines Lebens akzeptierst, dass er das Sagen hat, das Bestimmungsrecht über deinem Leben. Also es heißt, das Alte dann raus und seine Vorstellungen vom Leben dann rein. Er steht bereit. Er hat den Kaufpreis bezahlt, das Leben seines Sohnes für dich. Das warst du ihm wert. Das bist du ihm wert. Nicht, dass du ausgenutzt wirst, sondern dass du einen Nutzen davon hast. Und Gott ist höchst bietend und verwandelt dabei Todes in Leben. Dazu ist er gekommen. Dazu ist er angetreten. Auch hier in Hütte. Dort, wo du jetzt zuhörst. Der Einzige, der dieses Angebot ablehnen kann, das bist du. Niemand anderes hat ein Recht, dort reinzureden. Du allein entscheidest über dein Leben und ob Gott investieren darf. Wenn du das möchtest, wenn du sagst, ja, ich möchte neu anfangen, ich möchte, dass Gott zu mir sagt, dass ich sein Kind sein darf. Das ist die unterste Eingangsstufe bei Gott, Kind Gottes. Keine andere Religion hat das in ihrem System überhaupt dabei. Da wirst du nie Kind Gottes. Aber bei Jesus, bei Gott, ist es die unterste Stufe. Wenn du zu ihm kommst, sagt er, mein Kind. Mein geliebtes Kind. Ich halte gute Dinge für dein Leben bereit. Wenn du das willst, dann komm. Komm jetzt, wenn Michael singt. Wenn er vom größten Gewinn singen wird, dann komm hier vor zum Kreuz. Als Zeichen dafür, dass du sagst, das will ich, das brauche ich. Es ist wirklich ein Schritt, den du tust, ein entscheidender. Und wenn du jetzt zuhörst, dann kannst du vielleicht nicht an ein Kreuz treten. Aber vielleicht ist der innere Schritt, dass du sagst, dann knie ich nieder vor diesem Gott. Und wenn du hier vorne stehst und der letzte Ton des Liedes verklungen ist, dann wollen wir mit Gott reden. Es ist ein Gebet, was wir abgedruckt haben, aufgeschrieben, dass du es nachlesen kannst. Ich werde es Zeile für Zeile vorlesen und dann werde ich dich bitten, es zu deinen Zeilen, zu deinem Gebet zu machen. Und damit du weißt, was wir miteinander beten, lese ich dir das Gebet vor. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Und wenn du dieses neue Leben haben willst, wenn du Kind Gottes sein möchtest, wenn du willst, dass Gott in dein Leben investiert, egal wie alt du bist, dann komm. Komm jetzt zum Kreuz, während Michael singt.
Heute Abend kannst du nur gewinnen. Komm zum Kreuz und mach den ersten Schritt. Jesus will ganz neu mit dir beginnen. Mach dich auf den Weg, denn er geht mit. Heute Abend kannst du nur gewinnen. Komm zum Kreuz, mach den ersten Schritt. Jesus will ganz neu mit dir beginnen. Mach dich auf den Weg, denn er geht mit. Was werden die Nachbarn sagen, hier und dann zu Haus? Wenn Freunde und Familie fragen, halte ich das aus? Jesus kennt deine Gedanken, weiß, wie es dir geht. Trägt dich liebevollen Herzen, weil er dich versteht. Heute Abend kannst du nur gewinnen. Komm zum Kreuz, mach den ersten Schritt. Jesus will ganz neu mit dir beginnen. Mach dich auf den Weg, denn er geht mit. Manche haben Großes dir versprochen und am Ende hielten sie es nicht. Vielleicht bist du daran auch zerbrochen. Doch Jesus Christus hält, was er verspricht. Ja, heute Abend kannst du nur gewinnen. Komm zum Kreuz, mach den ersten Schritt. Jesus will ganz neu mit dir beginnen. Mach dich auf den Weg, denn er geht mit. Viele Fragen, die dich jetzt bewegen. Stimmt das alles? Ist das wirklich wahr? Trau dich, deine Zweifel abzulegen. Denn Jesus ruft dich und sein Wort ist klar. Heute Abend kannst du nur gewinnen. Komm zum Kreuz, mach den ersten Schritt. Jesus will ganz neu mit dir beginnen. Mach dich auf den Weg, denn er geht mit. Heute Abend kannst du nur gewinnen. Komm zum Kreuz, mach den ersten Schritt. Jesus will ganz neu mit dir beginnen. Mach dich auf den Weg, denn er geht mit. Jesus will ganz neu mit dir beginnen. Darum mach dich auf den Weg, denn er geht mit.
Ich habe euch vorhin erzählt, dass ich Familienpapa bin. Und als unsere vier Kinder klein waren und das Laufen lernten, spielte sich immer wieder dasselbe ab. Die standen also irgendwo in der Wohnung, am Sofa, und dann sahen sie mich in 1-2 Meter Entfernung, und von mir erschallte der Ruf, na komm! Und dann sahst du das Leuchten des Kindes, den Papa zu sehen, und dann ließen sie los und tippelten in ihrem Babyschritt da Richtung Papa. Und dann ist Folgendes passiert. Immer wenn sie geguckt haben, wie das nun funktioniert mit dem Tippeln, sind sie auf die Nase gefallen. Aber wenn sie mich anblickten und ihren Blick auf mich gerichtet ließen, dann kamen sie an. In den Vaterarmen, der schon auf sie wartete. Und was für eine jubelnde und jauchzende Freude. Gott, dein himmlischer Vater, wartet auf dich. Auch heute Abend. Vielleicht hast du jetzt gerade wieder auf dein Leben geschaut und nicht mehr auf Gott. Dann bist du hingefallen, mitten in dem Gedanken, eigentlich müsste ich zum Kreuz. Es ist nicht schlimm zu fallen. Gott reicht dir die Hand. Er möchte dir aufhelfen, damit du weitergehen kannst. Gott wartet auf dich. Auch heute Abend. Sprich uns im Anschluss an.